Nee, das war sehr reichhaltige Diskussion und
genauso fokussiert, wie immer das gewünscht haben, nämlich über soziale und politische Prozesse, die aus dieser Krise folgen. Und recht konkret, das finde ich gut. Ich möchte aber noch ein paar perspektivische so einsteigen, noch mal kurz was zur Krise sagen. Also, diese Kapitalflucht, die ich beschrieben habe, einleiten, die ist auch untermauert durch Analysen und so. Ja. Also, es ist jetzt ganz offensichtlich so, dass die Bank of England sagt, sie bereiten sich auf den für Zusammenbruch des Euros vor. Eine japanische Bank hat gesagt, sie haben auch so ein Investment-Leitfaden für Europa, wo sie davon ausgehen, dass dieser Euro bricht auseinander, aber sie sagen, das ist gar nicht so kompliziert, wie das bisher geklungen hat, sagen sie, weil ihre Sichtweise der Dinge ist so, dass sie sagen, Griechenland ist ein souveräner Staat, der den Euro verwendet hat, der diese Staatsanleihen in Athen unter griechischem Recht ausgeben hat. Wenn dieser Staat andere Währung hat, dann haben sie halt, wenn dieser Staat eine andere Währung hat, und diese, dann werden einfach diese Währungen auch, also dann wird diese Staatsanleihen einfach konvertiert in diese Währung. Wenn sie sich emeritiert haben in Frankfurt oder London, dann ist halt nach deutschem Recht, dann wird es halt konvertiert in die Währung, was sie unter dort irgendwie herrscht. Also, das heißt natürlich trotzdem, dass die Banken reihenweise klappen werden, aber das klingt schon ganz, wie soll ich sagen, das klingt schon viel nüchterner, wie das Ausstieg aus dem Euro kostet, was sie das 10.000 Milliarden oder keine Ahnung, was sie da titelt haben oder so. Ja, interessant ist, dass das Ganze ja schon einen Namen hat, jetzt Eurogeddon. Irgendwie. Also, das. Der Begriff wird sich wahrscheinlich durchsetzen. Ich finde ihn cool.
Das ist die Bildzeit.
Hä?
Bildzeit.
Kommt das aus der Bildzeit?
Ich weiß.
Ich hab's aus der Financial Times. Gut. Perspektivisch zu Österreich ein paar Sachen. Aber keine Ahnung. Ganz wurscht, ob es jetzt, wie es den Euro zerfetzt oder so. Die Krise ist einfach so profund und die sozialen Prozesse. Also, das kann uns völlig wurscht sein. Ne? Also das Einzige, was uns interessiert, uns persönlich interessieren kann, ist, wenn man ein paar tausend Euro auf der Seite hat oder so, dann kann man sich was überlegen. Aber von der politischen Perspektive ist das wirklich, ich glaube, das ist abgehakt. Es ist auch, würde ich sagen, ideologisch abgehakt. Es hat sich einfach durchgesetzt, allgemein die Idee, es gibt kein Zurück zur Normalität. Also zumindest unter normalen Menschen hat sich das durchgesetzt. Es gibt kein Zurück zur Normalität, sondern es gibt eine neue Realität. Und ich glaube, das ist irgendwie die Grundlage dafür, dass sich in der Gewerkschaft so Sachen durchsetzen. Das ist gar nicht aufgefallen, dass ich das aufgelesen habe. Es ist interessant, der ÖGB argumentiert wieder, die Arbeitnehmer haben die Krise nicht verursacht und sie sollen nicht dafür zahlen. Wir zahlen da eure Krise nicht. Hm. Interessant. Übrigens waren wir diejenigen, die diesen Slogan eingeführt haben in Österreich. Das hat dann sogar mal der Feimann ins Mund genommen und so, und der ÖGB. Und dann, was war jetzt aber 2 Jahre lang der Slogan? Verteilen. Die Krisenlasten verteilen. Und jetzt wird denen aber klar, na hoppala, ich meine, okay, die 2 Jahre gehen um und jetzt geht es aber erst richtig los. Also und jetzt sagen sie auf einmal wieder, Arbeitnehmer haben damit eigentlich nichts zu tun. Das sind schon interessante Veränderungen, die so stattfinden. Und ich würde das einfach nicht einfach nur so wischiwasch. Also ich würde das nicht sagen, das ist ja, das sind semantische Sachen, aber die unbedeutend sind. So, die Perspektiven für Österreich, und ich glaube, das gilt, ich kann mit etwas anfangen, was für ganz Europa gilt. Also wir haben über die Krise der Führung der Arbeiterbewegung geredet, aber für die Mehrheit der europäischen Länder und auch für Österreich gilt, dass es eine Führungskrise im bürgerlichen Lager gibt. Und zwar gewaltige. Und auch in Österreich. Also zum Beispiel in Griechenland, die Konservativen sind echt ein Problem. Die sind echt ein Problem. Es gibt zwar diesen Experten da, wie heißt der, Papademos und so. Aber die Deutsche Bank wollte, dass der Chef der Konservativen Partei das unterschreibt und so, ja. Dass er sich verpflichtet, persönlich dafür und so. Und er hat gesagt, tut er nicht, tut er bis zum heutigen Tag nicht, man redet halt nicht mehr drüber oder so, aber der Wirkung der sozialen Kräfte. Und besonders trifft das auch zu auf die ÖVP. Weil die ÖVP ist einfach für sowas im Arsch. Das ist einfach so. Das ist kein Instrument, den Klassenkampf gegen die österreichische Arbeiterbewegung zu gewinnen, diese ÖVP. Und es ist in Österreich, ich glaube, uns muss klar sein, unter den Bedingungen, was da kommt, ja, dass alles das, was politisch hervorgebracht worden ist, die Parteien, die Institutionen, die politische Kultur, wo ich die Sozialpartnerschaft dazu sehe, das wird einfach zerbrechen und zerbröseln. Momentan ist es einfach so, dass sich zwar das Hanterl halten, Faymann und Spindlerecker, aber die null Unterstützung in ihrer sozialen Basis haben. Und das wird in Österreich aufholen wie ein Bang. Und ich glaube, in Österreich fühlen sich alle so relativ sicher, weil sie das Gefühl haben, dass die Politiker eh nichts herkriegen. Versteht ihr, was ich meine? Weil die schreiben jeden Tag irgendwas, aber man weiß eh, dass sie nichts herkriegen. Dass sie sich eh permanent selbst stehen und blockieren. Aber der Faktum ist, dieser Zustand wird nicht ewig bleiben. Weil entweder ist es so, dass die Finanzmärkte uns im Arsch ins Gesicht fahren, ja, und dass die einfach anfangen zu spuren und ihre parteiinternen Probleme einfach totbügeln. In Wirklichkeit war das die Idee, die sie gehabt haben mit der Schuldenbremse. Ja. Sie treffen sich mit dem Nowotny, der wird mir etwas erzählt haben. Und dann haben sie gesagt, so super, jetzt machen wir das schnell und Schuldenbremse. Nächster Tag Ministerrat. 3 Tage später Parlament. Ja, wo hängt die? Jetzt sagen sie sogar selber, sie sind sich nicht mehr sicher, ob sie da 2/3 Mehrheit dafür kriegen. Die haben probiert, irgendwie diese Trägheit, die sie haben, zu überwinden durch Geschwindigkeit von oben. Sie sind voll in den Morast gefahren. Und das ist ein Problem fürs Bürgertum. Und ich glaube halt, dass diese Faeser, diese Finanzministerin, Faeser, Faeser, die Schottermiezi. Ich glaube, dass die so viel öffentlicher Wirbel macht, weil die sich einfach positionieren wieder als eine, die diese Führungsschwäche im österreichischen Bürgertum überwinden kann. Ja, die ist einfach ein Wahnsinn, wie die da herrät. Brrr, da läuft es kalt über den Rücken. Du verstehst, ich hab in Vorbereitung zu dem Referat die Broschüre von den Studentenvereinigungen durchgelesen. Das ist einfach eins zu eins irgendwie. Das ist die Schottermieze, das ist das Schwachau. Verstehst du? Und der Spindlecker, der ist Mitglied vom Malteser Ritterorden und redet irgendwas von christlicher Dingsbums und mit dem Bauern. Versteht's, was ich meine? Die haben auch ein Führungsproblem. Aber ich sage euch, und die SPÖ hat das Problem, dass es immer schwieriger wird, ihre soziale Basis in das Projekt und mit einzubinden. Aber die haben die Macht in der SPÖ, diese soziale Basis vermittelt und über diese Institution. Und das heißt, man muss davon ausgehen, dass es im nächsten Jahr irgendwie, dass es ein Bang macht oder so. Dass irgendwie die Finanzmärkte einfahren im Arsch oder dass die ÖVP ihre Führungskrise überwindet oder dass sie irgendwie so lange umeinander dann, dass wirklich der Strache Nummer 1 wird und dass dann ganz, ja wirklich, also das wird institutionell alles, über welchen Weg wissen wir nicht. Aber diese Politik in Österreich, deren Tage sind angezählt. Es ist eine Frage von Monaten, dass das komplett transformiert wird. Es geht so einfach nicht mehr weiter. Für keine der 2 Klassen. Wann das ist, weiß ich nicht. Wir haben schon oft Prognosen gemacht, sind daneben, ist ja unnötig. Wir dürfen nur nicht glauben, dass bei uns immer so weiter so gemütlich dahingehen wird und so. Ja. Ich meine, bei der Schuldenbremse fahren ja, wo jetzt geheißen, 2 Milliarden ab 2013, also 2 Milliarden jedes Jahr, bis man die 10 Milliarden heine hat. Jetzt sagt die Schottermieze heute in der Zeitung, na, ist dann 3 Milliarden jedes Jahr und beginnend mit März 2012. Mit den Pensionen fangen wir an. Und dann gehen wir zur Gesundheit und dann privatisieren wir Wienenergie und den ganzen Scheiß, was man eh nicht mehr braucht. Steht, also die haben das also ja, sobald dieses Führungsproblem bei den Bürgerlichen überwunden ist, spielt es Rambazamba in dem Land. Wie gesagt, und es ist ja nur eine zeitliche Frage, dass das umgesetzt wird. Der Andi hat geredet von den Kieler Matrosen. Ich empfehle euch noch einmal, ich lege es euch wirklich ans Herz. Schaut, ob ihr die Broschüre noch habt, die zum Jännerstreik. Studiert die. Wirklich. Studiert die. Das ist wie das Buch von Trick und Track, das schlaue Buch. Da steht die ganze soziale Mechanik der österreichischen Arbeiterklasse. Es steht da einfach beschrieben drin und es wird einfach klar ausgearbeitet, wie die Linksradikalen, wie der linke Flügel des Verbandes Jugendliche Arbeit und Vorläufer der sozialistischen Jugend in Kombination mit den Vertrauensmännern der junge Betriebsräte vom Wiener Becken einfach Österreich transformiert hat. Und zwar aus der größten Barbarei heraus. Wirklich. Lest es durch, gebt es in und die Menschen, die sich für uns interessieren, da ist unsere ganze Programmmethodik. Und wie die österreichische Arbeiterklasse tickt, ist da einfach in der Schrift da drinnen. Die Frage, die der Manuel aufgeworfen hat, das mit dem realistisch. Ich meine, ich erwarte mir auch einiges von diesem ADV zur Planwirtschaft, wenn wir es dann auf die Welt bringen. Aber ich glaube, du erwartest da zu viel. Weil der Punkt ist einfach der, dass man darum streiten können muss, was heute realistisch ist und was unrealistisch ist. Ich meine, das ist einfach die Frage. Dieser Reformismus, es ist einfach völlig das ist unrealistisch. Weil sie keine gescheite Krisenanalyse haben. Und der Artikel von Jordi Maturel zu Portugal ist wirklich ein super Artikel, und ich würde mir mehr solche Artikel wünschen, auf Marxist.com, weil er wirklich sagt, okay, er analysiert und dann sagt er, ich liefere einen Debattenbeitrag für die portugiesische Linke, also für die kommunistische Partei und Bloco Esquerda. Und er sagt, okay, ich analysiere das und so, und dann sagt, und wir unterstützen kleine portugiesische Unternehmer, dann sagt sie, was war das noch? Ja, die bausubstituierende Industrie, dann eine Revision des Haircuts, also was auch immer das heißt. Also, ja, gesagt, okay, es zwingt euch einfach niemand, solche Forderungen aufzustellen. Ihr könnt genauso gut diese Analyse hernehmen und gesellschaftlich verlangen. Aufgrund dieser Krise verlangen wir die Streichung der Schulden, die Verstaatlichung der Banken, die Einführung einer Planwirtschaft. Ihr könnt das machen, ihr wollt das nicht politisch. Oder ihr checkt es nicht, wie arg dass es wirklich ausschaut. Das muss man ihnen sagen. Das muss man all denen sagen, die das natürlich für einen späteren Zeitpunkt verschieben und irgendwann. Sagt, ihr habt sonst keine Lösung. Ihr habt keine. Ihr wohnt im Wolkenkuckucksheim mit euren Ideen zur Euro- und Sparpaketrettung etc. und so fort. Ja? Das hat nichts mit der Realität des Kapitalismus im Jahr 2011, 12, 13, 14, 15, nichts damit zu tun. Das sind eure Wünsche. Und ihr könnt jetzt ein anderes Programm irgendwie fordern und dann schauen, wie die Arbeiterklasse darauf reagiert. Schauen, ob ihr gesellschaftliche Unterstützung kriegt für das Programm. Probiert es einmal aus. Weil, wie wollt ihr bitte eine soziale Bewegung für importsubstituierende Industrie und Unterstützung der Kleinen, wie soll da bitte eine soziale Bewegung ausschauen? Ja, wie könnte eine soziale Bewegung irgendwie ausschauen zur Verstaatlichung der Banken und Konzerne? Ich meine, das liegt einfach auf der Hand. Oder? Weil niemand geht demonstrieren, dass das Nachbarbäcker irgendwie staatliche Subventionen kriegt, wenn es dir selber am Arsch geht. Aber dass alle irgendwie vom gesellschaftlichen Reichtum profitieren, ja, da bringst du die Klasse in Schwung. Ich glaube, da wird schon Echo kriegen. Das muss man einfach argumentieren können. Dass diese ganzen keynesianistischen und wie auch immer, wo das und stalinistischen und volksdemokratisch alles Mögliche schwirrt da herum, dass das einfach unrealistisch ist. Unrealistisch. Und dass man nicht gezwungen ist, sowas zu fordern. Sondern dass es aus einer ideologischen Debatte herauskommt und nichts mit der Realität zu tun hat. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt, was man da durchbringen muss. Was ich mir überlegt habe, was bei uns Diskussion oft, also es ist so, du redest mit jemandem und dann gibst du ihm unsere Analyse und Punkte und sagst, ja, es passt. Und wenn ich ihn dann selber fragst, ich habe das selber gemacht, ja. Wenn ich selber fragst, 3 Tage später, naja, was würdest du denn jetzt tun? Ja, also politisieren gegen die Banken, ja, und jetzt wäre es voll gut, dass man das voll lanciert mit dem Vermögensteuer, weil jetzt müsste was gehen und so. Also es ist so, dass man, also so habe ich irgendwie die Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, offensichtlich ist es irgendwie so, dass man beides irgendwie so nebeneinander akzeptieren kann. Und dass es in vielen Köpfen nebeneinander ist. Und dass die meisten halt in diesem Vermögenssteuer immer noch die realistischere Sache irgendwie sehen. Und irgendwie erst irgendwie auf diese Trumpfkarte setzen. Und ich weiß nicht, ob es total blöd ist und so, es ist, wir können das hier nicht mehr ausdiskutieren, aber was ich mir halt gedacht habe, ist, okay, was sagen die Bürgerlichen? Die Bürgerlichen sagen, Vermögenssteuer ist Expropriation, also Enteignung. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir den Übergangscharakter unserer Forderung dadurch unterschleifen, auf das Bewusstsein besser gesucht liegt, dass man sagt, ja zu Vermögenssteuern als erster Schritt zur vollständigen Enteignung des Bürgertums. Vielleicht geht das besser eine als. Aber ich bin mir nicht sicher. Es ist blöd, dass es nicht einleiten wird. Aber wir sitzen ja noch länger irgendwie zahm. Aber ich glaube, dass den Menschen nur eher. Ich weiß nicht, ob es politisch wichtig ist oder so, aber es wäre auf jeden Fall praktikabler, kann man vor allem. Ja, und generell abschließend. Zwei Sachen noch, also was einfach offensichtlich ist, also ich möchte das einfach nochmal unterstreichen mit dieser Krise, also für viele Menschen das mit den Banken und so, das verunsichert sie und so, das zieht sie an, da gibt es immer einen Hass auf Banker und Banken und Politiker und so, aber die Krise des Sozialismus die Krise des Kapitalismus als soziale Erfahrung hat in Österreich zwei Begriffe, kann man mit zwei Begriffen verknüpfen. Burnout und Leiharbeit. Das sind die zwei Faktoren, wo österreichische Arbeitnehmer einfach checken, Achtung, wir sind in eine neue Realität eingeschlüpft und wir drohen immer tiefer zum Versinken. Es ist so, dass Menschen, die im Büro arbeiten, jeder Mensch, der im Büro arbeitet, kennt das Phänomen, dass eine Kollegin arbeitet, bis sie zusammenbricht und dass dann monatelang niemand eingestellt wird, bis sie selbst kündigt, zusammenbricht oder sowas. Es ist überall, also überall im Dienstleistungsbereich, im Büro, an den Krankenstationen etc. Das ist dort die Maßnahme. Und überall in der Produktion, jeder Fabrikarbeiter erzählt, wie ein Kollege ausgegangen ist in der Firma und einen Monat später als Leiharbeiter wieder reingekommen ist mit 300 Euro weniger. Das sind die zwei Begriffe entlang der das antikapitalistische Bewusstsein in Österreich sich die Zähne schärft, weil es einfach eine tiefe eigene soziale Erfahrung ist, die jeder Arbeitnehmer in Österreich durchmacht. Und das ist irgendwie die Grundlage für diese ganzen Veränderungen hier im Überbau, in diesen ersten Cracks, in diesen Organisationen der Arbeiterklasse. Und abschließend, that's, was ich sehr interessant gefunden habe, und ich finde, das sollte eigentlich ein Auftrag für uns sein, dass diese Linksentwicklungen in diesen Jugendorganisationen, dass man das einfach besser programmatisch begleitet mit unseren Kommentaren. Also man muss das antun, also was in der Gewerkschaftsjugend, in der SE, was die Leute sagen, dass man es positiv aufgreift, dass man sie, Gernot hat richtigerweise gesagt, es wird immer schwieriger werden, also für einfache Leute wird es schwieriger, durch diese Situation auch zu differenzieren, dass man die positiven Sachen aufgreift, dass man es freundlich kritisiert, weiterentwickelt und vielleicht sogar perspektivisch in eine Situation kommen, dass man sagen, irgendwie diese Jugendorganisationen der Arbeiterbewegung, die müssen einfach in einer permanenten Einheitsfront gegen die Krise stehen. So quasi die eiserne Front, die Jugendfront, irgendwie die Jugend, die also Versteht ihr, was ich meine? Also, dass man dahin kommt, dass diese Jugendorganisationen wirklich ihr Programm verallgemeinern, ihre Methoden verallgemeinern und sich fest zusammenschließen, weil das ist wirklich das Zentrale. Die Jugend spielt eine Rolle, sie wird eine Rolle spielen und insbesondere wird es die organisierte Jugend in Österreich sein, die diese Rolle spielt, genauso wie im Jännerstreik 1917. Das sind nicht irgendwelche dahergeflogene, sondern diese Jugendorganisationen, obwohl die total marginal sind oder so, wenn man die Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung anschaut, waren sie immer die Katalysatoren, die einer neuen Politik, neuen Methoden die Lanze gebrochen haben in der österreichischen Arbeiterbewegung. Und das wird in den kommenden Jahren nicht anders sein.